Fragment eines Romans, 8. Abschnitt. Wir verlassen die prächtige Wohnung des Fabrikanten, um in die niedrige Hütte seiner Arbeiter zu treten. Unser Weg führt hinunter nach dem Rhein bis an die Stadtmauer. Zwischen ihr und der letzten Häuserreihe schreiten wir vorwärts. Anfangs ist die Straße noch leidlich, allmählich hört das Pflaster auf, wir gehen auf einem lehmigen, schmutzigen Wege. Der Regen sammelt sich rechts und links in den Vertiefungen. Nicht selten steht ein förmlicher Morast vor den Türen der Wohnungen, die immer kleiner und unansehnlicher werden, deren alte, vornüberhängenden Giebel, deren verwitterte Wände und mit Lappen und Stroh verstopfte Fenster uns mit jedem Augenblicke mehr verraten, als wir in dem ärmlichsten Stadtteil angelangt sind. Mühsam waten wir fort durch Schmutz und Gestank, alle 2, 3 Schritt treten wir in eine Pfütze, denn es gibt hier keine Laternen, deren flackerndes Licht unseren Weg erhellen könnte. Die Gasse wird immer enger. Wir verirren uns gewiss nicht, mit der linken können wir die Wände der Häuser greifen, mit der rechten beinahe die Seite der Stadtmauer. Da stehen wir vor der Wohnung des Arbeiters. Durch die niedrigen Fenster sehen wir bequem in das Innere des Zimmers. Eine trübe Lampe wirft ihren Schein auf die nächsten Gegenstände. Wir bemerken im Hintergrunde des Raumes eine große Bettstelle. Umgeben von kattunen Vorhängen, rechts an der Wand einige Schränke, links steht der Feuerherd und mitten der große Tisch mit den Resten eines kleinen Mahles. Schlecht und dürftig ist diese Einrichtung, alles ist aber rein und sauber. Eine gewisse Ordnung herrscht in dem Arrangement der wenigen unansehnlichen Möbel, und der blühende Goldlack und die üppigen Rosenbüsche, welche die Ecken der Fenster zieren, beweisen, dass man sogar darauf bedacht ist, dem ärmlichen Zimmer noch einen Schein des Luxus hinzuzufügen. So schmutzig da draußen die enge Gasse ist, so rein ist der Fußboden der Wohnung. Rote Ziegel umgeben den Fuß des Herdes, in der Mitte des Zimmers beginnen die eichenen Dielen, blank gescheuert und nach der Türe zu bestreut mit gelbem, grobkörnigem Sande. Durch die Haustüre tritt man gleich in das Innere des Zimmers. Die eine Stube nimmt den ganzen untern Raum des Hauses ein, und unter dem niedrigen Dach kann nur noch Platz für einige Vorräte sein, die man vielleicht in glücklichen Zeiten aus dem Herbst in den Winter hinübernimmt. In dieser Behausung, die sich von den meisten Arbeiterwohnungen wohl nur durch die Sauberkeit unterschied, saß nach vollbrachtem Abendessen die Witwe Martin mit ihren beiden Töchtern Marie und Gretchen. Die gute Frau mochte in den 40ern sein. Nach dem Tode ihres Mannes war sie schnell gealtert. Ihre Wangen waren bleich geworden und eingefallen, das Haar ergraut und die dürre Hand strengte sich vergebens an, noch so rasch zu arbeiten wie in früheren Jahren. Regungslos weilte sie an der Seite des Herdes und blickte unverwandt auf ihr jüngstes Töchterchen, das kleine Gretchen, hinab, das auf einem niedrigen Stuhle sitzend den Kopf auf den Schoß der Mutter gelegt hatte und eingeschlafen war. Gretchen hatte hellbraunes Haar und ein feines, liebliches Gesicht. Gegenüber arbeitete beim Schein der kleinen Lampe die ältere Tochter Marie, ein Mädchen von 18 Jahren. Mariens Gesicht war zu ernst und zu bleich, um schön zu sein. Das schwarze, unruhige Auge gab ihrem Kopf aber Leben und Ausdruck und passte gut zu dem dunklen, glänzenden Haar, was in reicher Fülle die Schläfen umgab. Marie war sehr schlank gewachsen, ihr Fuß war klein, ihre Hände zierlich und sehr rein. Alter, Jugend und Kindheit saßen hier beieinander. Die ergraute Mutter halb zerstört durch Not und Arbeit, die nur noch das Leben liebte, weil sie ihre Kinder liebte, deren Leib schon erschlaffte, deren Seele still und traurig geworden. Dann die schwarzäugige Marie in der Blüte ihres Lebens, ohne doch selbst zu blühen, deren Wangen so licht wie ihre Augen dunkel waren, die stolz und entschieden einem Dasein trotzte, das ihren schönen Körper mit ewiger Arbeit verdammte, die aus dem Staub der Fabriken und aus dem Schmutz der Gassen noch jenen Zauber und jene Anmut gerettet hatte, die, ach, bei den meisten ihrer Gespielinnen schon längst wie Blumen vor dem Sturm zerstoben waren. Und endlich das kleine 10-jährige Gretchen, so zart gebaut, so dünn, so schwank, mit einem so feinen Gesichtchen. Was soll ich weiter von dem Kinde sagen? Wir wollen warten, bis es aus dem Schlummer erwacht und uns mit seinen großen Augen still und erstaunt entgegenschaut.
»Es ist schon sehr spät, liebe Marie«, flüsterte die Mutter und blickte strafend nach der Elterntochter hinüber. »Ist es nicht Zeit, dass wir uns bald zur Ruhe begeben?« »Noch ein paar Stiche muss ich machen, liebe Mutter. Geh du schon mit Gretchen zu Bett, ich komme gleich nach. Ich muss dies Hemd heute noch fertig machen. Ich glaube gewiss, dass Eduard bald zurückkommt. Und dann muss ich ihm gleich etwas schenken.«
Der Name Eduard brachte die alte Frau sichtbar in Bewegung. Sie faltete die Hände über Gretchens Kopf und ein schmerzliches Lächeln zuckte um ihre bleichen Lippen.
»Glaubst du nicht auch«, fuhr Marie fort, »dass er bald wieder hier ist? Mir ist es ganz so, als wenn er nicht lange mehr ausbliebe. Wie lange ist er denn jetzt schon fort?«
»Schon über 2 Jahre«, erwiderte die Mutter, »und Gott weiß, was aus ihm geworden ist.
Gewiß etwas Gutes. Eduard ist wild und rau, aber er ist geschickt und arbeitet gern. Er liebt dich und liebt mich, und er ist immer ein guter Junge gewesen.«
»Aber weshalb schreibt er nicht? Solange er fort ist, bekamen wir nur einen Brief. Ich mag gar nicht daran denken, das Herz will mir vor Kummer zerspringen.«
»Tröste dich, liebe Mutter, ich bin fest davon überzeugt, dass es ihm wohl geht und dass du noch Freude an ihm erlebst. Aus Leichtsinn und Vergesslichkeit hat er nicht geschrieben.
Aber das ist undankbar und hässlich genug. Wenn man auch noch so viel zu arbeiten hat, so bleibt doch immer Zeit genug übrig, um einmal nach Hause zu schreiben.
Der Weg ist so weit von England bis hierher. Eduard fürchtet, dass die Briefe zu viel Porto kosten möchten. Vielleicht hat er einmal auch durch Gelegenheit geschrieben, aber der Brief wurde nicht besorgt. Das Schiff, mit dem der Brief abgeschickt wurde, kann untergegangen sein. Sieh, liebe Mutter, da hast du Gründe genug, weswegen wir nichts von ihm hören.«
»Wenn Eduard selbst nur nicht untergegangen ist.«
»Ach, liebe Mutter, ein Brief kann nicht schwimmen und muss daher ertrinken, wenn dem Schiffe etwas Schlimmes begegnet. Aber Eduard schwimmt ja ganz vortrefflich. Er würde sich schon gerettet haben. Eduard schwimmt hin und zurück über den Rhein.«
»Aber der Rhein ist lange nicht so breit wie das Meer.«
»Das ist wahr. Das Meer ist an manchen Stellen breiter, aber zwischen hier und England ist es nur ganz klein. Gewiss, liebe Mutter, ich fürchte gar nichts. Du solltest sehen, dass der Junge bald wieder hier ist.«
Mehr als 100 Mal hatten Mutter und Tochter schon eine solche Unterredung geführt. Die alte Frau hatte sich aber einmal in den Kopf gesetzt, dass es ihrem Sohne schlecht gehen müsse, dass sie ihn vielleicht gar nicht wiedersehen würde, und vergebens strengte sich Marie an, um die alte Frau zu beruhigen. Manchmal wurde es Marien freilich auch unheimlich zumute. Eduard hatte gar zu langer Zeit nichts von sich hören lassen. Vor 2 Jahren war er nach England gegangen, um sich als Mechanikus weiter auszubilden. Ein Empfehlungsschreiben an einen Fabrikanten in Manchester hatte ihm gleich Arbeit verschafft. Und kurz nachdem er seine neue Stelle angetreten, schrieb er und versicherte damals, dass es ihm sehr wohl gehe. Aber das war jetzt sehr lange Zeit her. Marie war innerlich doch voller Sorge um ihren Bruder und tat nur alles Mögliche, um dies der Mutter zu verbergen, die ohnehin schon genug geängstigt war.
Heute kam es ihr indes wieder vor, als könne der Bruder gar nicht mehr weit sein. Mit wirklicher Überzeugung hatte sie eben der Mutter versichert, dass sie fest an die baldige Rückkehr des Erwarteten glaube, und unwillkürlich blieb sie auf ihrem Stuhle sitzen, als wenn noch in demselben Augenblick alle Wünsche in Erfüllung gehen könnten, als müsste sie den Bruder noch heute Abend in ihre Arme schließen. Sie hatten sich in ihren Erwartungen nicht getäuscht. Kaum war die kleine Unterredung zwischen Mutter und Tochter beendigt, da klangen einige rasche Tritte von der Gasse ins Zimmer hinüber. Es hielt jemand vor dem Hause, Mutter und Tochter horchten auf. Mit kräftiger Faust schlug der Kommende vor die Tür der Wohnung. Die alte Mutter fuhr erschrocken zusammen, die Nadel sank aus Mariens zitternder Hand.
»Es ist Eduard«, seufzte sie und wurde noch bleicher als bisher. Aber hell blitzten ihre schwarzen Augen.
»Wo ist er?« rief die kleine Schwester, die soeben aus dem Schlummer erwachte. Da donnerte der zweite Faustschlag vor die schwache Tür der Hütte. Schloss und Riegel flogen aus ihren Fugen mitten ins Zimmer hinein. Die Tür fuhr auf, und mit einem jubelnden »How do you do?« stürzte der stattliche, breitschultrige Eduard in die Arme seiner halbtoten Mutter. Eduard war ein wilder, muskulöser Geselle. Hals, Brust, Fäuste und Schenkel, alles war bei ihm im schönsten Ebenmaße und prächtig entwickelt. Um die breite Stirn hing das braune Haar in der besten Unordnung und üppig sproßte der Bart um Wangen und Kinn. Die gerade Nase, der breite Mund mit trotzig aufgeworfenen Lippen, vor allem aber die dichten, bogenförmigen Brauen mit zwei verwegenen Augen darunter, alles gab seinem Kopf den Ausdruck der Kraft und Entschiedenheit.